Hallo, bevor es losgeht, kommt hier noch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast ist auch als Textversion verfügbar. Wenn Sie das Gesprochene zur besseren Verständlichkeit mitlesen möchten, finden Sie den Link zum Text in den Shownotes. Oder Sie schauen die Folge auf YouTube mit Untertiteln. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge des Prevent-Podcasts.
Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unsere heutige Folge steht ganz im Zeichen der Inklusion und wir haben Ihnen in der letzten Folge schon groß angekündigt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Marcel Renz.
Guten Tag.
Schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind Journalist, Inklusionsblogger und Referent und Sie sitzen aufgrund einer angeborenen Muskelerkrankung im E-Rollstuhl und sind langzeitbeatmet und wir freuen uns heute, Ihre Perspektive der Beatmungsversorgung kennenzulernen und des Lebens mit Langzeitbeatmung. Herr Renz, ich habe es gerade schon gesagt, in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen über Sie gesprochen, nämlich mit Herrn Dr. Matthias Wiebel, der bei uns zu Gast war. Sie beide kennen sich und Sie beide haben ja auch einen Bezug zur Thoraxklinik von beiden Seiten, einmal als Oberarzt und einmal als Betroffener. Können Sie mir vielleicht erzählen, wie dieser Bezug zustande kam?
Ja, das kann ich sehr gerne tun. Dann vielleicht vorab kurz zur Erklärung. Ich bin ja bei Atmung, muss manchmal Luft holen und dann kann es sein, dass man mich nicht ganz so gut versteht. Da ist es gewöhnungsbedürftig. Wir haben hier meinen Lautsprecher genommen, dass es verständlich ist. Ja, also denn Dr. Wiebel, zu dem habe ich schon einen besonderen Bezug. Das war so meine erste wichtige Bezugsperson in der Thoraxklinik, wo ich 2005 bin ich da, das bei mir angefangen mit der Beatmung und das war einfach ein Arzt, der halt nicht selbst der Inklusion schon gelebt hat. Da war die Selbstbestimmung im Mittelpunkt und er hat mich auch immer animiert, gucken, so dass sie ihre Pflege bzw. Assistenz selber in die Hand nehmen. Und das war ja eigentlich eine schöne Sache. Er hat mir immer zum Gehör, dass ich dass meine Perspektive als Patient war unheimlich ganz wichtig und ja, so muss es eigentlich sein.
Bevor wir jetzt aber gleich ins Thema schon einsteigen, möchten wir Sie natürlich auch als Mensch erst nochmal kennenlernen. Was macht Sie denn genau aus? Was treibt Sie an?
Also ich bin jemand, der sehr versucht, immer aufs Positive zu schauen. Das auch, was die Menschen angeht. Ich gucke, was können die? Wo sind sie gut? Was ist gut? Das auch, wenn ich einen Assistenten auswähle. Das ist eine Assistentin. Oder, ja, gibt es da immer Reibungspunkte. Ich versuche dann auch das Positive zu schauen und dann versuche immer lösungsorientiert zu sein. Das geben jeden Tag genug Dinge, wo man sich ärgern könnte oder was dann schwierig. Mehr Aufwand durch die Behinderung, aber da habe ich ja meine Familie immer dazu gebracht, dass ich dann mal eher die Lösung suche. Ja, das treibt mich an. Die Familie und meine Freunde und meine Assistenz, weil die halt mein Leben ausmachen. Und ja, also ich nehme lernen kann, was schafft. Er schafft. Ich brauche immer ein Projekt, das ich irgendwie bearbeiten kann. Und ich, genau, dann halt noch nicht. Die Reisen treiben mich auch an. Das sind immer verschiedene Länder, um rauszukommen.
Woher nehmen Sie denn die Energie? Sie haben es gerade schon gesagt, Sie reisen, das bringt Sie ein bisschen runter. Woher nehmen Sie Ihre Energie, um das alles zu schaffen?
Ja, manchmal weiß ich selber nicht, aber einfach durch mein Umfeld und ich habe Spaß auch am Leben. Ich sehe halt Herausforderungen als Challenge an und wenn es dann klappt, dann gibt es ein tolles Gefühl.
Jetzt würde ich gerne in ein Thema einsteigen, was Ihnen ja sehr am Herzen liegt, das Thema Inklusion, was ja auch heute der rote Faden dieser Folge sein soll. Und manchmal hat man vielleicht das Gefühl, die Menschheit ist so ein bisschen verliebt in Normen, alles, was da so ein bisschen raussticht, wird angegafft. Ja, man schaut drauf, man fällt auf. Manchmal natürlich vielleicht auch aus Unsicherheit bei denjenigen. Wie gehen Sie denn mit Blicken von Menschen um?
Also ich bin da relativ abgebrüht mittlerweile. Dann merkt man es eigentlich gar nicht mehr so. Das sind dann eher meine Begleiter oder jemand anderes, der dann sagt, was guckt denn das? Und die so. Ja, glaube von meinen Eltern, das ist auch nicht so einfach. Manchmal mache ich mir auch einen Spaß drauf, muss ich gestehen. Aber dass wenn Kinder sterben oder kommen oder fragen, das finde ich eigentlich gut. Dass wir erwachsen, naja, also das ist manchmal schon krass, aber das, ich finde es immer gut, wenn die Leute fragen irgendwie, also man kann halt keine doofen Fragen stellen und am besten ist eigentlich, wenn Eltern mit ihren Kindern dann zu mir kommen und sagen, dürfen wir ihnen Fragen stellen, dann das einmal erklären.
Wie gehen Sie denn sonst so mit der vielleicht Unbeholfenheit, möchte ich es mal nennen, der Bevölkerung um?
Ja, also ich versuche, seine Brücken zu bauen, also ich verdammt da jetzt niemand dafür. Sehr oft fehlt es einfach an Wissen, an dem Hintergrundwissen und deshalb habe ich meinen Blog ins Leben gerufen vor einigen Jahren und versucht es halt mit Humor ein bisschen aufzulösen. Also klar, dann kommt natürlich auch Unmut zum Ausdruck, aber halt auch, ja, dann noch die witzige Art, oder das kann man daraus lernen. Aber ja, ich glaube halt, man muss schon noch auf die Menschen zugehen. Dann vielleicht ist das irgendwann mal anders. Das ist aber ganz selbstverständlich. Das ist so das Ziel und das ist so ein Weg dahin.
Erfahren Sie denn auch Hetze oder Unmut Ihnen gegenüber?
Also Hetze nicht. Eher so Ungeduld. Am Telefon erlebe ich es halt oft, dass mich dann Leute nicht gleich verstehen. Es muss alles ganz schnell gehen. Und das ist eigentlich so das Hauptding. Oder was ich halt nervig sind, wenn die Leute nicht mit mir reden, sondern mit meiner Assistenz. Das, ja. Manchmal ist es aber, die mich nicht verstehen. Nicht so gut verstehen, aber da versuche ich halt irgendwie Abhilfe zu schaffen, aber jetzt so, das Anfeindungen oder so, das ist selten. Gibt's zwar auch mal, manchmal, gerade im Internet, aber das kennt ja jeder irgendwo.
Sie leisten ja sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Sie haben gesagt, Sie bauen eine Brücke. Ja. Da kommen sicherlich auch viele Fragen. Sie müssen sicherlich oft auch immer das Gleiche ansprechen, um irgendwie was zu bewegen. Wie empfinden Sie das? Ist das manchmal auch vielleicht ein bisschen ermüdend?
Ja, schon manchmal anstrengend, aber ich kommt immer darauf an, wie einer mir begegnet ist, wenn der Interesse zeigt, halt aber nicht genau weiß. Dann fragt und es mich macht das sogar Spaß. Damit ist es halt so, dass einer immer wieder das Gleiche falsch macht. Das heißt, ja, oder halt, wenn die Leute dann immer die mich ansprechen oder so. Also, ja, deswegen ist dann wichtig, dass ich halt ernst genommen werde.
Welche vielleicht auch gesellschaftlichen Hürden sehen Sie denn, die einem, ja, unbeschwerten und gleichseitigen Miteinander im Weg stehen?
Ja, zum einen halt das Wissen, oder sei das mal, dass man weiß, dass ich mehr mit Behinderungen auskennt, sondern ja, dass das halt Patienten ist, dann halt vielleicht auch weniger Ungleichheit generell in der Gesellschaft, also wenn ich jetzt nur an die Schere von Arm und Reich denke. Und ja, das ist halt zum Beispiel so jemand wie eine Assistenzperson auch angemessen bezahlt wird. Ja, das ist einfach das Bewusstsein für die Mission da ist. Also das ganz selbstläufig.
Jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass Sie hier in der Thoraxklinik klinisch versorgt werden. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
Sehr gute. Ich komme immer zur Ambulanz, zum Geborenen und das sind die Ärzte, die haben sich aber sehr viel Zeit genommen. Das war so Dr. Miebel und dann die Frau Dr. Wege, das war ja ein nahtloser Übergang, also da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Man fühlt sich gut aufgehoben. Und ja, also vor 3 Jahren musste ich notfallmäßig wegen der Lungenentzündung, die ich halt zu lange gewartet habe. Und dann musste halt schnell ein Zimmer organisiert werden, dann alles Mögliche. Oder auch, ja, im Vorfeld war ein Austausch da. Und ja, dann kann man, das war schon dann ziemlich unterstützend. Dass man ja mal versucht, was geht. Und dann auch während dem Aufenthalt gab es auch so ein paar Hürden und Schwierigkeiten. Da merkt man dann schon, dass gerade auf der Intensivstation sehr professionell gearbeitet wird. Ich konnte auch einiges daheim mitnehmen, dass ein Wissen oder seine Erkenntnissen.
Was können Sie denn vielleicht anderen Betroffenen für so einen, ja, ungeliebten Krankenhausaufenthalt oder auch für andere schwierige Situationen, mit denen man ja einfach auch konfrontiert ist, mit auf den Weg geben? Wie kann man da was Positives irgendwie draus ziehen?
Ja, also generell ein bisschen mutiger sein, statt schwer mit zerrät schon gerne ins Krankenhaus, aber wenn man da die richtige Anlaufstellen hat, zu der Ärztin, dass einfach sagen, die Hilfe annehmen, zum Teil auch ein bisschen auf sein Umfeld hören, dann auf die Ärzte auch. Dann mal die Dinge irgendwie nicht so lange aufschieben, sondern dann anzupacken. Aber ja, das war immer so ein Lernprozess. Und bei mir wird es auch dann viel zu lange gewartet. Das war ja auch mit politischen, gesetzgeberischen Dingen zusammenhängt. Darum, ja, also wenn, gerade wenn man irgendwie auch Gesetzgebung Probleme hat, dann ist es wichtig, das dann anzusprechen. Dass wir einfach die Dinge ansprechen. Ja. Und nicht gleich sich zufrieden geben.
Wie sehen Sie so die Verbindung zwischen Betroffenen, Angehörigen und dem Behandlungsteam um Sie herum?
Das ist scheint eine ganz gute Verbindung. Also, ja, ich meine, so eine alltägliche Therapie, da muss man halt weitestgehend selber wahrscheinlich, das läuft einfach. Und dann habe ich halt meine Praxis. So Ganggymnastik zum Beispiel. Da ich schon lange bin und dann sie wissen auch, was ich brauche. Und zum Beispiel mit dem Rollstuhlmechaniker, da habe ich ja mein Papa immer mit dem Boot. Da kann sich da ganz gut auskennen. Und dann kann man sich da auch ein bisschen austauschen, streng mal bei Hilfsmittel nicht nach der Stange halt dann kreieren. Ja, mit der Klinik, das ist auch, sagen wir mal, intensiv, also gerade zu einem Krankenhausaufenthalt. So, mein Vater jeden Tag bei mir. Hat dann auch mit dem Kostenträger verhandeln und ja, mit auch Unterstützung von den Ärzten und das war ein super Austausch halt. Der war ja auch als Unterstützer dann zum abends. Das hat sich eigentlich ganz gut mit den Pflegern und Pflegerinnen ergänzt.
Schön, wenn man so ein eingespieltes Team dann auch um sich hat.
Ja, schon.
Und, aber es ist sicherlich auch viel Arbeit, sich diesen Kontakt gerade vielleicht auch zu den Kostenträgern zu erarbeiten.
Ja, es ist mühsam und es war gut, wenn man halt dann jemand zu der Familie hat, der einen dann total unterstützt und halt den Notfall selber macht. Ja, mein Papa hat damals zu mir gesagt, jetzt kümmere dich nur um deine Lungenentzündung. Alles andere mache ich.
Jetzt haben Sie gerade schon die politische Schwierigkeiten angesprochen. Es ist ja gerade im Bereich der ambulanten Intensivpflege sehr, sehr viel im Argen oder in Bewegung. Das Stichwort heißt IPREG. Wir haben es in den Folgen, vor allen Dingen in der ersten Staffel im Podcast, einige Male schon angesprochen. Aber vielleicht können Sie auch noch mal kurz zusammenfassen, was ist das IPREG und was erhoffen Sie sich davon?
Ja, muss ich jetzt den Notar ein bisschen ausholen. wir haben jetzt einen ziemlichen Pflegenotstand. Das haben wir ja schon über Jahre gewusst, da haben wir nicht so wirklich was dafür gemacht. Und mein Gott, denk mal, der bevor man das denn in den Griff kriegt, brauchen wir jetzt halt im Großen und Ganzen ein neues Gesetz machen. Ich meine, klar, es gibt natürlich Betrug auch und es sind schon viel auch Kosten. Hohe Kosten, also was da meine Versorgung, da finde ich es dann schon gut, wenn es so ein neues Gesetz gegossen wird, also das, die Absicht ist jetzt nicht verkehrt, aber so wie es dann aufgezogen wurde, was dilettantisch, zu nett, also anmaßend auch. Dass der damalige Minister Spahn hat da irgendwie postuliert, es gibt so viele beatmete Menschen, die man entwöhnen kann, und da war keine wissenschaftliche mehr Grundlage da, und also wenn man dann allzu so lang Zeit beatmet wird, dann ist das schon, finde ich schon irgendwie frech. Das war nicht so toll. Und dann, ja, dann war es halt so. Am Anfang, dass man halt, wirklich so Angst haben musste, okay, kann ich jetzt weiter daheim versorgt werden? Das war also diese Ängste, die da halt, die da gespielt wurde, finde ich halt nicht in Ordnung. Und wenn es nicht so große Proteste gegeben hätte, hätten sie mir auch gar nichts verbessert. Und ich meine, das ist nach wie vor halt. Keiner weiß so recht, wo dran ist, was auf ihn zukommt. Die Strukturen für das Gesetz gibt es ja irgendwie noch gar nicht richtig. Mhm. Also, selbst von der Wege konnte man bisher noch nicht so nicht viel dazu sagen. Ich meine, da habe ich das Glück gehabt, oder Zwangsklinik. Also eine Bescheinigung halt ausstellen können. Ja, das gibt es ja nicht überall in Deutschland, also von dem her ist ein Riesenvorteil. Aber diese Ungewissheit sind so schade echt nicht schön. Aber ja, vielleicht. Ich hoffe, dass sich das irgendwann vielleicht doch einspielt und gar nicht so schlimm ist, wie alle befürchten. Also es scheint, im Prinzip kann dann ein der medizinische Dienst kommen und sagen, naja, so geht es nicht. Aber du kannst ja auch nicht Leute wie mich ins Heim stecken. Das geht ja auch gar nicht. Die haben gar nicht die Kapazitäten. Das ist so komisch halt.
Welche Hoffnungen haben Sie da für die Zukunft?
Ja, also zum einen, dass halt Politiker irgendwie wieder ein bisschen näher an den Menschen kommen, dass sie in den Alltag nicht so weit weg sind, aber da, naja, ist ein bisschen schwierig. Da Hoffnung zu haben, dann zum anderen halt, dass die Bedingungen für die Pflege, für die Assistenzkräfte auch besser werden, also das in der Gesellschaft, dass einfach dieser Wert höher gesetzt wird, da irgendwann braucht man es jeder, da ist jeder mit pflegebedürftig und das ist mal die Mitte. Also, ja, man versucht da jetzt auch schon ein bisschen mehr zu bezahlen.
Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort, Herr Renz. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren und dass Sie uns einen Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Ich danke Ihnen vor allen Dingen auch für Ihren unermüdlichen Einsatz, den Sie leisten, und wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Also vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, das war mir eine Ehre.
Und in der nächsten Folge wird uns Maria Christina Hallwachs einen Einblick in ihr Leben geben. Auch sie ist beatmet, langzeitbeatmet und lebt quasi in einer privaten Intensivstation zu Hause. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten.
Bis zum nächsten Mal beim Prevent Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.